Willkommen zu Futter by the Bitches, dem Podcast eurer Wahl jetzt gerade. Deswegen hört ihr uns mit mir, Leroy, und mit...
Mit mir, Erik, hi, grüß dich. Das ist, hast du richtig gut festgestellt.
Das ist einfach eine konkrete Aussage.
Ja, und tendenziell eine richtige Aussage.
Es sei denn, die Leute hören natürlich jetzt gerade drei Podcasts und weil meistens sind dann immer zwei Leute, die da sprechen. Ja. Das heißt, dann hören die, lassen sie sich einfach von sechs Leuten beschallen gerade.
Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen der Zeitgeist, dass das so richtig, dass man es einfach als Hintergrundbeschallung benutzt. Und da würde ich jetzt einmal ganz kurz eine Bitte an euch richten. Und zwar macht doch jetzt mal kurz auf Pause. Geht auf unseren Instagram-Account, fpdb-podcast, und schreibt uns mal eine DM, was ihr gerade macht, außer unserem Podcast zu hören. Weil ich glaube, die wenigsten Leute hören diesen Podcast ausschließlich, also bewusst. Ich habe an diesem Freitag habe ich das erste Mal von Leuten gehört, wie sie unseren Podcast gehört haben, wo ich wirklich, wie sagt man auf Deutsch, die Ohren angelegt habe.
Ja, also ich weiß von vielen, die hören uns beim Spülen.
Also beim Putzen, Haushalt.
Beim Putzen, genau, oder halt beim Autofahren.
Ja, und dann haben mir die Großeltern meiner Freundin erzählt, dass die jetzt in unseren Podcast reingehört haben.
Die Großeltern?
Die Großeltern, ja. Und
Erika, komm mal her. Ich hab hier was. Wir hören uns das jetzt an. Nee, du Joachim, ich muss doch jetzt noch los.
Malis und Rolf.
Nee, Rolf, ich muss doch jetzt noch zu Hildegard hin. Nee, komm. Wir hocken uns jetzt hier hin.
Und tatsächlich, genau das ist... Die saßen auf der Couch, haben sie gesagt. Die saßen auf der Couch. Ich weiß gar nicht, ob die sich irgendwie ein Gläschen Wein noch eingeschränkt haben. Die saßen wirklich einfach nur da und haben gelauscht, wie wir geredet haben. Also, okay. Also wirklich als Haupt, nicht im Hintergrund, das ist nicht so wichtig, als Hauptquelle.
Quelle,
so als Hauptbeschäftigung.
Der Unterhaltung.
Ja, ja. Also
die Hauptquelle der Unterhaltung.
Das fand ich richtig krass. Und dann war ich gleichzeitig aber auch so ein bisschen irritiert davon, dass trotz der Tatsache, dass sie das so bewusst konsumiert haben, irgendwie der Irrglaube entstanden ist, dass du mein Cousin bist. weil ich weiß gar nicht, ob wir den Anschein machen. Irgendwie, also, falls ihr das denkt, wir sind verwandt oder verschwägert.
Nö. Das fände ich ja mal witzig. Irgendwie so eine Herleitung darüber, wie der Verwandtschaftsgrad aussehen könnte.
Ja, so wie die miteinander reden, muss ja sein Neffe sein. So, als gäbe es so eine ganz spezielle Art, wie man.
Ist das der Onkel vom Erik? So wie der den immer bevormunden tut. Aber finde ich schon heftig, dass uns dann so eine Generation, sei es jetzt auch einfach mal zum Ausprobieren hört, das finde ich schon sehr interessant.
Ja, die fanden es halt auch irgendwie, die fanden es auch unterhaltsam. Und die
das finde ich jetzt gerade irgendwie, also jetzt schäme ich mich auch wahrscheinlich für alles, was ich, egal in welcher Folge, gesagt habe.
Da dachte ich mir auch, aber wirklich, die saßen dann da, also gut, was sollen sie sonst sagen, ne? Was ist das für eine Kacke? Aber die saßen nämlich da und so, das war richtig schön.
So, und ich das
dachte,
war schön.
Das war schön. Und ich dachte mir so, okay. Und auch wie ihr euch dann übers Essen unterhalten habt und übers Kochen. Und ich dachte mir so, welche Folge habt ihr denn überhaupt gehört? Ne? Ja, jetzt hier die letzte, die aktuelle da. Also nicht unsere Montag, also vom vergangenen Montag. Folge 147 wahrscheinlich. Ne?
Nee, heute ist 148.
Heute ist 48, also haben die 146 gehört, genau. Und da haben wir uns darüber unterhalten, dass du für deine Geschwister dieses Pils Wellington an Weihnachten gemacht hast. Also wir haben nochmal so ein bisschen Recap uns über Weihnachten unterhalten. Und das fanden die wirklich, also dass wir uns auch so darüber ausgetauscht haben, was so für, also die fanden das wirklich schön. Also klar werden die auch bei manchen so, also da ein bisschen pikant. So.
Rolf, hast du das gehört?
Der Mann hat Titten gesagt. Aber wir kennen den Mann. Der war beischlafen mit unserer Enkelin.
Und sein Cousin.
Nee, aber fand ich auch echt ganz cool, einfach weil das ja auch zum Beispiel, ich selber konsumiere ja auch zum Teil Podcasts.
Aber Podcasts dann, Podcasts,
ja. Ich konsumiere Podcasts. Und das passiert in der Regel auch wirklich nur beim Autofahren, beim Einschlafen, also beim im Bett liegen.
Ja, aber ich glaube, dafür sind Podcasts ja auch gemacht.
Das war's.
Ne? So zum nebenbei hören.
Also ich höre tatsächlich nicht mal Podcasts, wenn ich irgendwas mache, wie zum Beispiel kochen oder sowas, dann läuft meistens ein Video. Oder wenn ich im Bad bin und mir irgendwie meine Bartkonturen irgendwie rasiere oder irgendwie so ein bisschen Skincare mache, 15 Minuten oder so, dann läuft dabei meistens ein Video, obwohl ich in der gleichen Zeit natürlich auch einfach nur was Auditives machen könnte, weil, ja, oder konsumieren könnte, weil dann muss ich nicht manchmal rübergucken und mir dann so ein Scheitel in den Bart noch reinrasieren.
Ja, ich mache das auch ganz, also manchmal höre ich beim Kochen dann, weil ich stehe ja meistens fürs Kochen dann auch mindestens 2 Stunden in der Küche und dann...
Bis du anfängst.
Bis ich angefangen habe.
Stehst du da erstmal so 2 Stunden.
Bis ich mit das Gemüse sortiert habe, nach Schattierung und Bildungsgrad. Das ist meistens dann, also weiß ich nicht, wenn ich mich konzentrieren muss dabei, dann höre ich dann auch lieber Musik. Und wenn ich dann aber dann doch so halb bewusst mithöre, ist es dann eher Podcast.
Also ich bin tatsächlich Auto. Auto-Podcast ist...
Ja, beim Autofahren auch.
...ist groß bei mir geworden. Also ich bin auch immer richtig froh, wenn es so eine neue Podcast-Episode gibt von irgendwas, was ich konsumiere oder irgendwie vielleicht so eine Show gefunden habe. Wie jetzt zuletzt habe ich mir diese Cui Bono-Sachen angehört. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da gab es, das erste war ein 6-Teiler und das zweite war ein 5-Teiler. Das erste Ding hieß What the Fuck Happened to Ken Jebsen? Da geht es okay. Halt einfach darum, wie Ken Jebsen groß wurde und wie er dann zu so einem Verschwörungsfreak wurde. Und was so auch ein bisschen die Hintergründe sind, der Cui Bono, ne? Wem zum Vorteil?
Ja.
So ein bisschen der Gedanke dahinter. Und das zweite war jetzt, wer hat Angst vor dem Drachenlord? Da ging es halt um diesen Epos, um diesen Drachenlord aus dieser kleinen Stadt der Altschauerburg mit seiner Drachenschanze und diesem Hater-Drachen-Game, die dann da irgendwie immer hingepilgert sind und den Mann halt wirklich aufs Übelste fertig gemacht haben. Da bin ich auch irgendwie mit so einem Gefühl rausgegangen, dass ich gar nicht wusste. Irgendwie, der tat mir unfassbar leid. Ich wollte auch echt gerne irgendwie mit dem Kontakt aufnehmen. Also meine Idee wäre wirklich gewesen, dass wir uns auch hier in einem Podcast gesetzt hätten.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, glaube ich, polarisiert man damit auch zu sehr, weil es gibt einfach eine zu doll eingeschworene Gemeinde, die diesen Mann wirklich, also es hasst.
Ja, und dann kommen wir, glaube ich, zu sehr in diese Richtung wie Joe Rogan zum Beispiel. Er lädt ja auch ständig sehr kontroverse Leute ein. Und dann gibt er zum Teil dann auch eine Meinung preis, die dann halt auch schon sehr heftig ist zum Teil und auch nicht so in Ordnung ist. Oder wo er mit Elon Musk da einfach gekifft hat dann in dem Podcast.
Er hat auch schon mal mit irgendwelchen Leuten gesoffen und sowas. Ne? Mhm. Joe Rogan Experience, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich mich noch nie dran getraut. Ich weiß nicht, ob ich englischsprachige
Podcasts... Ja, Untertitel ist halt schwierig dann, ne?
Ja, ob ich mir englischsprachige Podcasts so reinziehen kann, ob ich da so gut folgen kann. Also ich bin eigentlich ein guter Versteher und ein relativ guter Redner in der englischen Sprache. Aber trotzdem habe ich immer gerne, das ist ja auch bei Filmen im O-Ton, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, habe ich immer gerne diesen doppelten Boden, dass ich gegebenenfalls noch einen englischen Untertitel habe, wo ich einfach nochmal nachlesen kann.
Ja, oder es läuft dann so wie bei so, ich weiß nicht, oft ist das auch so, dass dann die deutsche Übersetzung gleichzeitig läuft. Bei so Live-Events, zum Beispiel Formel 1 ist es dann so, das läuft live und dann spricht einer auf Englisch und dann immer so, und dann labert der eine dann auf Englisch so, yeah, this time was difficult to accelerate in the first corner und was weiß ich was, und es ist schwer für mich gewesen, in der ersten Kurve zu beschleunigen. So, das läuft dann so doppelt darüber und so richtig versetzt. Sowas müsstest du dann haben, so richtig verwirrend einfach.
Ja, das finde ich auch immer ganz schwierig. Ich weiß auch gar nicht, weil auch bei Nicht-Live-Übersetzung, sondern beispielsweise irgendwie einer Rede von Joe Biden, die dann in der Tagesschau gezeigt wird, die dann in Deutsch übergesprochen wird noch, ne?
Ja.
Da lassen die aber am Anfang, lassen die immer erst so ein paar Sekunden in den O-Ton laufen und das verstehe ich halt nicht so. Also wollen sie damit sagen so, ja, der redet wirklich Englisch, also...
Nee, das ist dann quasi auch einfach aus der Live-Übertragung und dann halt die direkte Übersetzung. Ja, sie könnten stumm machen, aber machen sie nicht. Aber ich finde es dann auch immer schade, weil im O-Ton sind ja, die meisten Sachen funktionieren ja im Deutschen dann auch nicht. Ja, yeah, and then we bombed the Iraq und dann, das kannst ja auf Deutsch verstehst du das ja gar nicht mehr. Ja, da geht der ganze Witz verloren.
Da geht der Witz vom Bush verloren.
Ja. Vom George W.
Ist schwierig. Schwierig ist auch ein Thema, was ich schon ein bisschen länger mit mir rumschleppe, wo wir, glaube ich, noch nie drüber geredet haben, was mich aber tatsächlich, ja, was heißt bewegt, also doch eigentlich schon. Wir müssen im deutschen Einzelhandel müssen wir ein Konzept ganz dringend hinterfragen. Und vielleicht weißt du, welches ich meine.
Offene Kassen? Dass immer nur eine Kasse offen ist? Ja. Und ganz genervt die zweite aufgemacht wird?
Und meistens dann ja auch auf Wunsch der Kunden hin erstmal. Also, weil dann irgendwann so ein
Wunder... Ja, ein Wunsch kannst ein Moshpit... Ach, ein Moshpit. Ein, wie nennt sich das nochmal? so ein Mob, so einen wütenden Mob, kannst du ja nicht sagen, dass die ungefähr unbedingt einen Wunsch äußern.
Also bei mir zum Beispiel im Rewe ist das ja so, hier im Industriegebiet, da ist die Kasse ja so, dass direkt hinter der Kasse, also nicht hinter der Kasse, wenn man die Kasse passiert hat und bezahlt hat, sondern praktisch anstellmäßig, dann kommen ja die Tiefkühlsachen. Mhm. Und jetzt haben die ja mittlerweile ja so einen Kühlschrank noch für Getränke. Vorher war da ja so eine Snackabteilung.
Ja.
Und meistens war es dann ja wirklich, dass da dann ein wütender Mensch, in meisten Fällen würde ich sogar tatsächlich sagen, ein wütender Mann, dann schon wirklich mit dem Rücken in die Erdnussflips gelehnt da stand und meinte, könnt ihr vielleicht noch eine zweite Kasse aufmachen? Und bei Lidl ist das ja auch ganz oft so, dass wirklich dann die Schlange schon bis in die Mittelgänge geht, also dass da irgendjemand neben so einer Stichsäge steht und dann sagt, Entschuldigung, könnten Sie vielleicht noch eine Kasse aufmachen, weil ich bin sonst gleich in der Milchwarenabteilung hier hinten. Ne?
Das klingt eher so, als würde die Stichsäge da auch laufen. Und wenn er sich jetzt nicht an die andere Kasse anstellen kann, läuft er mit dem Rücken da rein.
Ja, also das ist tatsächlich ein großes Problem. Ich finde auch immer noch...
Ja, mich nerven dann auch immer die ganzen Körperteile und das Blut auf dem Boden. Da mit dem Wagen so vernünftig durchzukommen, ist schon schwierig.
Ich finde auch
komisch... Und von Kinderfingern blockieren auch immer die Reifen dann. In jedem Einkaufswagen, der einen quergestellten Reifen hat, der sich nicht richtig bewegt, steckt ein Kinderfinger.
Wir haben doch ganz oft diese komischen... Diebstahlschutzdinger da, die aber den Reifen einfach komplett unbeweglich machen. Komplett kacke. Nee, also Selbstscan-Kassen auf jeden Fall ist ein großes Problem im deutschen Einzelhandel. Aber nee, eigentlich ein Problem, was ja, also nachhaltig ist es einfach, es so zu handhaben, wie es gehandhabt wird, aber da müssen wir uns eine andere Lösung überlegen, und zwar Pfand.
Okay.
Pfand ist so ein großes Problem, weil ich habe das Gefühl, dass sich Pfand abgeben, in die Richtung bewegt hat, dass man das, also dass die Leute das wirklich nur noch machen, wenn sie Probleme haben, sonst ihre Wohnung zu betreten. Und dann aber auch wirklich mit enorm großen Säcken Pfand dastehen.
Ja, ja. Wobei die Hälfte dann auch aus dem letzten Hollandurlaub noch ist und nicht da reingeworfen werden kann.
Genau, oder dann steht da irgendwie so ein Mensch mit einem riesigen Müllbeutel im Lidl, wo Pfand drin ist, und du gehst vorbei und guckst da dran und denkst dir schon so, ja, ich kann ja jetzt schon sagen, dass ein Drittel davon kannst du ja nicht abgeben, weil da dann...
Das ist ein potenzieller Unruheherd.
Da sind dann so irgendwelche Glasflaschen drin oder diese Einwegpfandflaschen, diese Hartplastik-Cola-Flaschen zum Beispiel aus einer Kiste oder sowas. Und es nervt so sehr, ich bin wirklich, ich glaube in den letzten, ja, lass mich 3 Monate so als Sample Size nehmen, in den letzten 3 Monaten bin ich bestimmt 5-mal schon mit Pfand in den Laden reingegangen, so mit so einem Körbchen, mit so einem Weidenkorb voll Pfand, frohlockend, pfeifend mein Liedchen singend, im Hopserlauf in den Laden und dachte mir so, oh, jetzt gebe ich mein Pfand ab, dann spare ich ein wenig beim Einkauf, sparen nochmal ein anderes Thema, aber ich muss halt weniger bezahlen, weil ich bekomme ja erstmal Geld wieder durch den Pfandbon. So, und dann hüpfe ich da rein, dann sehe ich...
Gutes Sparprinzip, ne?
Und dann sehe ich da, an den schon sowieso viel zu wenigen Pfandautomaten, sehe ich dann da Leute irgendwie mit riesigen Beuteln und bin dann einfach wieder zum Auto gegangen, habe meinen Weidenkorb reingestellt und mir überlegt, muss ich das wohl wann anders machen?
Ja, das ist auch richtig gute Mathematik, weil von 3 Automaten ist einer voll und der andere kaputt.
Ja.
Das ist ja ganz oft der Fall. Aber was mehr abfuckt als diese Pfandautomaten, sind diese urigen Getränkemärkte, die keinen Pfandautomat haben, sondern wo du reinkommst und wo dann eine genervte Kassiererin oder ein genervter Kassierer aufstehen muss, um die Scheiße zu zählen. Mhm. Und da...
Das fühlt sich auch immer beschissen, ne? Ja, da denkst du immer, die bescheißen dich.
Genau, das ist es halt so. Du hast dann immer das Gefühl, so, boah, scheiße, alles klar, ich muss was... Also das ist, du kannst nicht in so einen Getränkemarkt gehen und nicht ausgeschlafen sein. Weil du musst ausgeschlafen sein, um da zu stehen und wirklich mitzurechnen im Kopf. Das heißt, oder du bist halt richtig schnell am Taschenrechner. Ja. Das geht dann auch. Aber um nicht beschissen zu werden, hast du das Gefühl, du musst da wirklich stehen und mitrechnen und dann nachher natürlich eine richtig unangenehme Diskussion zu führen. Ja, aber das eine, das waren 25 Cent und keine 8 Cent.
Ja, also in solchen Fällen ist es wahrscheinlich sogar wirklich ratsam, vorher dein Pfand einmal selber zu zählen und dann mit einem Kostenvoranschlag dahin zu gehen und zu sagen, hier, ich bringe Ihnen einmal Pfand für 5,26 Euro und dann rechnen die nochmal, oder dann zählt die nochmal nach und sagt dir so, da sind 5,18 Euro. Nee, sind 5,26 Euro, habe ich durchgerechnet. Sie haben die andere Flasche Becks vergessen. Ja, okay. So, also, macht
Und im Hinterzimmer gehen direkt alle Alarmglocken an. Ne, scheiße, wir gehen Konkurs.
Also ich verstehe es auch nicht. Zum Beispiel hier mein Rewe, den ich gerade auch beschrieben habe, so, der hat einen Pfandautomat in diesem Vorraum, wenn du durch die erste Schiebetür gehst, auf der linken Seite. So, da fahre ich schon aus Prinzip nicht hin, wenn ich denke, Pfand abgeben zu wollen.
Ja.
Weil dann fahre ich lieber hier in Gelsenkirchen, gibt es noch, ja, das sind halt ungefähr 5 bis 10 Minuten weiter der Weg an der Overwegstraße der Rewe.
Mhm.
Da fahre ich dann halt eher hin, weil die haben zumindest 3 Pfandautomaten und da weiß ich, wenn da jetzt jemand ist mit 200 Kubikmetern Pfand, dann habe ich immer noch 2 andere Automaten, auf die ich ausweichen kann. Dass die dann meistens defekt sind oder der Pfandbehälter voll ist und geleert werden muss, da frage ich mich auch, wie klein sind diese Pfandbehälter?
Ja.
Also kann man sich da nicht auch irgendwie ein Konzept überlegen, dass man das Pfand direkt in so eine Größe niederschreddert oder die Behälter anpasst, dass es einfach...
Oder direkt Recyclinganlage direkt dran.
Ja, dass es halt nicht einfach der Fall ist, wenn Leute schon immer sehr, sehr viel Pfand wegbringen, dass 2 Leute mit sehr, sehr viel Pfand den Automaten nutzen können und danach eine weitere Person vom Personal, während die Kassen dann wahrscheinlich noch voll sind und man niemanden abstellen kann fürs Pfand, dann da hinten reinkriechen muss, um den Behälter zu wechseln. Also, ja, die müsste dann durch die Öffnung da durch.
So einen Ölschacht da rein.
Hey, also ich...
Ich habe 3 Lösungsansätze.
Oh, finde ich gut.
Der erste, ein Scanner. Am Eingang. Das heißt, sobald die Leute schon reinkommen, hast du direkt mehrere Sensoren, die den also Pfand pro Person messen. Das heißt, dann wird direkt schottendicht gemacht und Alarm. Es besteht ein Assi-Alarm. Mhm. So, ne, dann kommen die Leute erstmal gar nicht rein, um das abzugeben. Das heißt, demnach eine Maximalanzahl an Pfand. Zweite Möglichkeit, Pfandabrechnung nach Gewicht. Das heißt, du kommst da rein, schmeißt alles in so einen Container rein. Dann wird einfach nur nach Gewicht abgemessen.
Schwierig, weil du ja manchmal auch so ein Nüschel noch in Flaschen drin hast.
Ja.
Die sind ja nicht immer ratzekal leer. Also ich könnte ja auch hier, könnte ich noch, ja, so könnte ich die wahrscheinlich auch schon fast abgeben, aber wenn ich jetzt aus dieser Wasserflasche, in der vermutlich noch, ich schätze jetzt einfach mal 100 Milliliter drin sind.
Ja.
Wenn ich da jetzt nochmal 50 Milliliter raus trinke, könnte ich die ja wegbringen und die Flasche wäre 50 Gramm schwerer.
Ja,
mit dem Gewichtding oder der Waage, so nennt sich so ein Gewichtsding, würde ich der Waage ja vorgaukeln, dass ich 20 Flaschen abgeben würde.
Ja, du hast natürlich auch viele Sensoren dabei, die Flüssigkeiten abmessen. Also es läuft eigentlich...
Deine Lösungen haben viel mit Sensoren
zu tun. Ja, ja, absolut. Und die andere Möglichkeit, einfach Pfandsystem wieder abschaffen.
Und alles einfach wegwerfen, wie man Bock hat.
Ja, und Getränke werden eigentlich nur noch in ausgehöhlten Kokosnüssen oder Ananas dargereicht.
Ja, ne, ist eine Idee. Also vielleicht wirklich einfach Plastikflaschen über den Jordan schicken. Alles noch aus Tetrapacks.
Ja, oder in jedem Laden hast du dann von jedem Getränk, was man erwerben könnte, quasi so einfach nur so Zapfschläuche.
Ja, so wie diese bei uns im Marktkauf gibt es doch diese unverpackten Müslis zum Beispiel auch, wo du mit deinem eigenen Glas hingehen kannst und dir dann dein Glas voll. Es gibt ja ganz viele von diesen unverpackt Läden und Regalen und.
Dann so ist das auch. Dann kommst du rollst da deine Regentonne rein und zapfst dann erstmal schön, weiß nicht, 50 Bier. Liter Dr. Pepper ab.
Ja, oder du rollst deine Regentonne rein und machst halt wirklich nur so einen 0,33er Bodensatz Dr. Pepper da rein.
Bah. Da kannst du so mit der Hand so da rein und die dann ablecken.
Ja,
also, die Flüssigkeit ist da nicht drin.
Ich finde es schwierig. Ich finde es auch schwierig zum Beispiel, dass solche Läden wie Lidl oder Aldi, Discounter, dass die zum Beispiel auch nur Mehrwegpfandflaschen
nehmen. Ja, das ist auch cool. Aber die haben das Problem ja auch meistens immer outgesourced. In so einem extra Räumchen.
Ja.
Also viele Lidl zum Beispiel.
Ja, aber warum nehmen die nicht einfach alles am Pfand an? Also warum kann ich da nicht auch einfach meine Cola-Kiste, meine Bierkiste...
Alles unwirtschaftlich.
Ja, also aber ich habe mal gehört, also wir zahlen, weiß ich nicht, 25 Cent Pfand.
Mhm.
Das heißt, die geben uns das raus. Deshalb macht es ja auch zum Beispiel, oder muss es ja auch jeder Kiosk machen. Weil wenn die das dann weiter, ich weiß nicht, was danach dann passiert, zu irgendeinem Recyclinghof oder in irgendeiner Wertstoffstelle, die kriegen dafür ja auch noch mehr.
Ah, okay.
Ich glaube, die kriegen dann 27 Cent oder sowas.
Mhm. Weil ich dachte, die werfen das dann einfach weg, so wirklich auf dem Werkstoffhof oder so. Oder werfen das halt direkt ins Meer.
Die Einsiedlerkrebse freuen sich erstmal wieder eine schöne
Dr. Pepper-Panzer
Dr. Pepper zu haben.
Ja, also es muss auf jeden Fall ein Ruck durch dieses Land gehen, damit ein neues System aufgebaut wird.
Ein nächtlicher Gewaltmarsch muss stattfinden.
Sonst merkt man auch gar nicht, was abgeht.
Ja. Nee, also es regt mich halt wirklich tierisch auf. Und ich hätte ich eine bessere Lösung, ich hätte sie schon präsentiert, aber habe ich nicht.
Naja, ist nicht schlimm, aber ein anderer Ruck, der auch momentan durch dieses Land geht, beziehungsweise durch die Kultur an sich, ist ja dieser Januar, das ist ja meistens so ein, wie nennt man das, so ein New Year, New Me Monat praktischerweise, weil er der erste ist, der im Jahr stattfindet. Aber es gibt ja mittlerweile, es gibt Vegan January, Dry January, den Red January.
Was ist denn der Red January?
Komme ich gleich zu. Also Vegan January ist ja, erklärt sich von alleine. Ne? Du hast ja momentan viele vegane Angebote, ob das jetzt bei Fastfood-Ketten ist.
Bei Bäckern,
oder
überall.
Genau, überall. Dann Dry January, klar, ist dein... Magst du wahrscheinlich gar nicht, aber da geht es dann halt darum, dass man halt nicht säuft, beziehungsweise keinen Alkohol zu sich nimmt. Und der Red January, der ist für Self-Awareness und sowas halt, also für Mental Health.
Aber sind das nicht... Oh, stopp, so. Sind das nicht auch Sachen... Ich glaube, ist der Oktober nicht auch so ein Monat zum Beispiel, in dem man...
Autoversicherung zahlt.
Nee, indem man irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie der sich schimpft, aber also irgendwie hat ja jeder Monat so einen Slogan. Es gibt ja auch den No Nut November oder den
No Shave November, ne?
Ja, den Movember praktisch, ja, ne? Also irgendwie jeder Monat steht irgendwie, also ist das Jahr so langweilig
Pride
geworden?
Pride June,
genau, der Juni ist der Pride Month und ich glaube auch der Oktober ist irgendwie so ein Detox-Monat. Also es gibt viele Leute, die sagen, ich saufe jetzt irgendwie 30 Tage nichts im Oktober. Ich
glaube, kein Wasser.
Nee, irgendwie dem Alkohol absagen im Oktober, glaube ich.
So ja, aber das ist ja eigentlich, diese ganzen Neujahrsvorsätze sind jetzt abgelöst worden von dieser Hashtag-Diktatur.
Hashtag-Diktatur?
Hashtag Vegan January, Hashtag Dry January, Hashtag No Nut November, was auch immer. Also das ist eigentlich.
Was auch immer das sein soll.
Das ist gleichzeitig der Prostatakrebs November. Und
ja, auch, ne? Das ist ja glaube ich, zur Prostatakrebs-Awareness wird gesagt, dann wichst man halt 30 Tage nicht.
Ja, aber wichsen ist ja gut gegen Prostatakrebs.
Ja.
Also die Leute haben sich auch wenig überlegt. Deswegen, also einfach mal diese Hashtag-Diktatur auch hinterfragen manchmal, was da so hintersteckt. Aber das ist ja quasi dann so die Alternative. Die Leute halten sich nicht an ihren Scheiß, also geht man von irgendwas vor, so irgendein Trend. Und da halten die Leute sich ja eher dran, als an die eigene Selbstdisziplin zu appellieren.
Weiß ich nicht, ob das...
Ah, doch, doch. Ich finde, ich habe das gut analysiert und das...
Ja, aber
hast du auch so sagen.
Ist das so nur, wenn's
findest du das auch dann
wenn's
so
sagen? Wenn's Gesellschaft.
Einfach, das ist eine gute Idee gewesen, Leon, ist das so.
Achso, ja, nee. Hast du gut analysiert, das hast du richtig.
Ja.
Das hast du richtig auf den Punkt gebracht. Das hast du richtig genailed.
Danke.
Danke, auch dass es von dir so direkt kam, finde ich.
Weil ich habe halt einen Hashtag ins Leben gerufen, der dann halt einfach mal so ich lobe dich gerne, Januar ist.
Der,
ich wusste jetzt nicht, was Lob auf Englisch heißt.
Lob.
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 Der klassische Hummer.
Lobster ist auch, kommt davon, weil er so viel Lob verteilt. Ja,
ja, zu Deutsch Hummer, auch eigentlich der Loberich genannt.
Der Loberich. nicht zu verwechseln mit diesem anderen Podcaster.
Die gerne mal Ideen klauen, meinst du? Mhm. Ja. Also deswegen, also ich weiß ja nicht, was du da so von hältst, von solchen
Ich hab sowas tatsächlich noch nie mitgemacht, weil ich finde, das ist ja so ein bisschen wie mit Neujahrsvorsätzen. Ich sag ja immer, wenn man eine Veränderung herbeiführen will, dann kann man das auch zu jedem anderen Zeitpunkt machen und muss sich dann nicht auf den 1. Januar festlegen.
Ja.
Ich glaube, du hast ja auch aufgehört, Fleisch zu fressen wie ein Berserker weit vor dem 1. Januar.
Ja, was ist das? Ich habe eigentlich auch schon komplett rohes Hack in die Fresse geknallt. Ne?
Du hast ja wirklich komplett in Bezug auch zum Tier verloren, ne? Da war ja wirklich alles komplett egal. dass du im Zoo nicht einfach nur so einen Pinguin geschnappt hast und dem so in die Seite reingebissen hast, so ein Stück Fleisch. Für dich waren ja wirklich Tiere, bevor du jetzt vegetarisch unterwegs warst, waren Tiere für dich ja wirklich nur noch, du hast sie ja gar nicht mehr als Tiere und als Lebewesen gesehen, sondern nur noch als Nahrungsquelle.
Meine Ernährungskultur war bar jeder Empathie, ja. Wirklich. Also für mich war auch, ich habe ja wirklich alles gegessen. Also alles, was irgendwie geatmet hat oder so, habe ich mir direkt ins Maul gestopft.
Man sagt ja, alles, was keucht und fleucht,
hast du gegessen. Ja, ich wurde auch nirgendwo mehr eingeladen, wo Haustiere waren, weil da fehlten dann einfach so Stücke aus den Ohren. Da konnte ich mich auch einfach nicht zurückhalten. Das ist immer so. Und dafür, wer, ganz ehrlich, ja. Wer schon mal frisches Goldfisch-Sushi gegessen hat, der weiß, wovon ich rede.
Richtig schön aufgeschnitten, so ein Goldfisch.
Du kannst doch meine Guppies nicht fressen.
Da ist doch ja nicht viel dran. Kaufst dir, ich leg dir 5 Euro am Tisch, kaufst du dir 20 neue.
Echt. Sorry, aber stell dir mal vor, wie krank das wäre. Du gehst in so ein Aquarium-Fachgeschäft, gehst da rein, kriegst dann so dein Beutel mit Fischinhalt und dann schneidest du den einfach vorm Laden auf, um dir direkt diese Fische einzuverleiben.
Boah, ist kaputt, ne?
Wie heftig das wäre. Und dann die Vorstellung, dass die in deiner Magensäure noch kurz rumschwimmen.
Ja, du gehst in diese Kleintierabteilung irgendwie in so einem Baumarkt oder in so einem...
so einen Chinchilla direkt zu fressen.
So, wie sieht's aus? Sollen wir ihnen denn in so einer kleinen Transportbox mitgeben? Nee, brauchen sie nicht, Essen hier vor Ort.
Und so ein bisschen Sriracha-Soße raus. Reibst den Hamster schon ordentlich damit ein, um ihn dann einzuverleiben. Frisst ihn dann wie so eine Schlange. So. Ja. Den ganzen.
Zwängst ihn richtig runter. Ich habe tatsächlich... zum Thema Essen habe ich noch eine Idee mitgebracht, Leo. Ich habe es dir gerade auf dem Balkon schon mal kurz angeteased gehabt. Ich habe eine richtig, meiner Meinung nach, gute Idee für ein neues Produkt, was die Welt vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie das braucht.
Ja.
Und zwar will ich dieses Produkt Pomza nennen.
Pomza.
Pomza.
Ist schon sehr, sehr sperrig, ne?
Pomza.
Pomza. Mit P-O-M-M-Z-A?
Ja.
Okay.
Das ist praktisch eine Mischung aus...
Buchstabennudeln und Pommes?
Nee, aus Pommes und Pizza. Also es ist praktisch ein... Es ist keine mit Pommes belegte Pizza, wie es in jedem indischen Lieferrestaurant gibt.
Indisch, Schrägstrich, Italienisch, Schrägstrich, Türkisch, Amerikanisch. Und Amerikanisch beinhaltet quasi Pommes und Nuggets.
Ja, so. Nee, es ist praktisch eine Idee... eine Pizza mit Kartoffelboden zu machen.
Mhm.
Also praktisch so eine Art, wie so eine Art Pfannkuchen als Boden. Du meinst
einen Kartoffelpuffer?
Kartoffelpuffer als Boden, Kartoffelpfannkuchen, ja. Reibeplätzchen.
Ja. Kartoffelpfannkuchen kenne ich nicht, das Wort.
Ja, weiß ich. Deutschland ist wieder so eine doofe, das ist wieder eine doofe deutsche Sprache, ne?
Also ja, weiß ich nicht. Pfannkuchen, Eierkuchen ist klar.
Also mit Mehl und Eier. So.
Genau.
Dann gibt es Reibeplätzchen.
Ja, das ist aus Kartoffeln.
Also aus Kartoffeln, okay. Ja, so
in aber die... Kartoffelpfannkuchen? Boah,
sagt man, glaube ich. Man kann auch Kartoffelpfannkuchen sagen, meint Reibeplätzchen.
Weiß nicht, ob man das so sagen soll. Soll ich einfach nächste Mal Kartoffelcrepe dazu?
Ja, kannst du auch sagen.
Kriegst den Kartoffelteig mal so dünn, mein Lieber.
Ja, auf jeden Fall irgendwie so der Boden, der sollte aus Kartoffeln, oder wie so ein großer, runder Rösti sein, vielleicht?
Ja, okay.
Und das Ganze wird dann belegt wie eine ganz normale Pizza und verkauft.
Aber das wird nicht matschig?
Das würde ich ganz gerne ausprobieren mal. Ich würde ganz gerne mal Pomza machen und dann hatte ich mir das auch so überlegt, dass es dann irgendwie, dass man das als Franchise aufziehen könnte. Es gibt ein paar Filialen, die halt Pomza anbieten. Aber es gibt natürlich, die Leute wollen nicht immer, weiß nicht, du lebst in einer kleinen Stadt, du lebst zum Beispiel in Altschauerberg und du hast nur... 40 Einwohner und du hast natürlich keine Pomza-Filiale bei dir. Und niemand liefert Pomza zu dir. Das heißt, es gibt Pomza auch als Convenience-Produkt, tiefgefroren im Supermarkt, kostet dann irgendwie 5 Euro eine Pomza. Und die kannst du dann aufbacken, so wie eine ganz normale Tiefkühlpizza. Mhm. Und ansonsten gibt es halt auch Pomza-Flagship-Stores, in denen du halt auch Pomza-Merchandise bekommst.
Geil. Also ich sehe das eigentlich schon, dass man so extra diese, weil wahrscheinlich in den Flagship, beziehungsweise in den Filialen selber, also in den Restaurants, Wird das ja wahrscheinlich in so kleinen Raclette-Pfännchen dann auch dargeboten, oder?
Nee, es ist riesengroß.
Riesengroß, also eine große
Pommzahl. Eine große Pommzahl. Und Pommzahl hat immer standardmäßig einen Durchmesser von 32 cm. Am Ende? Pizza.
Ah ja, ja gut, macht Sinn.
Mhm. Ist schon komplett durchdacht.
Weil Pimmes klingt halt scheiße.
Pimmes klingt richtig kacke. Klingt halt wirklich wie so ein Kräuterschnaps. Ja. So ein Magenbitter.
Aber Pomza, das klingt wirklich so, als wäre es irgendwie von so schlesischen Einwanderern gemacht worden. Warum Freiser? Dann hast du Fry und dann das Z wieder groß, Freiser. Und dann holen wir uns halt von Akira Toriyama die Rechte an Freezer, der nämlich ähnlich geschrieben wird.
Ja.
Und das ist dann halt unser Maskottchen.
Ich glaube nicht, dass sich Dinge gut verkaufen, wo dieser Alien drauf ist.
Ich glaube, es... Ja gut, aber so, ganz ehrlich, so kacke finde ich die Idee gar nicht.
Ja, und ich habe das auch gestern, ich war gestern auf einem Geburtstag. Und
aber du kannst halt auch keine Pomza Hawaii dann essen, ne? Also, weiß ich nicht.
Kannst du ja auch bei einer normalen Pizza nicht machen.
Klug,
ne? Ich war gestern auf einem Geburtstag, da habe ich die Idee auch mal so ein bisschen gepitcht und dann meinten die Leute so, ja, wie willst du das umsetzen? Und da habe ich gesagt, ganz klipp und klar, das wird eine Sache sein, da werden Herr Carsten Maschmeyer und ich uns einfach ein paar Bälle zuspielen müssen, weil den habe ich fest eingeplant als Investor. Und dann wird Pomza wird ein großes Ding.
Das und nicht den anderen, der alles an Tankstellen verkaufen will, ne?
Wer ist das?
Der dicke Kobold, da keine Ahnung, wie der heißt.
Der dicke Kobold?
Was weiß ich.
Nico Rosberg?
Nein, eben nicht der. Sondern der andere, der da immer sitzt, ganz rechts.
Keine Ahnung, Frank Thelen, so ein alter alte Mann?
Frank Thelen rennt mir zu viel.
Frank Thelen? Maschmeyer? Ich weiß doch gar nicht mehr, wer der Cast bei
dir ist. Maschmeyer ist doch der, der so hardcore gebotoxt ist, ja, ne?
Genau.
Ja,
genau. Und dann gab es doch auch noch diesen Lumpenjungen, der alles auf so Reste rammt. Der Typ, dem Thomas Phillips oder sowas gehört, glaube ich.
Ist das nicht der?
Dieser Dümmel?
Ja, genau, den meine ich.
Ja.
Ja, oder ja, so Reste rammen, so Tankstellen und sowas alles. Ja. Und irgendwann in 20 oder in 7 Jahren liegt dann auch mal bei Lidl in der Grabbelkiste.
Pomza. In der Tiefkühlgrabbelkiste. Nee, aber ich glaube wirklich, das ist ein Produkt, was Perspektive haben könnte. Ich würde mich jetzt ganz gerne langsam so ein bisschen in die Produktentwicklung machen.
Ja, ich muss früh drauf einspringen, ne, damit ich halt auch noch ein bisschen Kohle da mitnehmen kann.
Ja, du wirst mein Juniorpartner.
Oh, nice. Bisher hat nichts dafür geleistet, aber das gefällt mir. So funktioniert freie Wirtschaft.
Das, was du bislang dafür geleistet hast, war zu sagen, ja, so schlecht finde ich die Idee gar nicht und das ist mehr, als du zu den meisten Sachen sagst, die ich irgendwie kundtue. Von daher finde ich, hast du schon einen sehr großen Impact auf die Idee. Durch dein so schlecht finde ich die Idee nicht. Das ist mehr wert als alles andere.
Och, da kann man nicht meckern eigentlich. Kartoffeln sind auch nicht so teuer. Ja. So, dann können wir uns also irgendwann so ganz eigene, so eine eigene Kartoffelsorte züchten, ja, die dann halt einfach so per se schon nach Pizza schmeckt. Ja. So kleine Oregano-Stückchen schon drin sind. Ja, sehe ich. Krass.
Aber die Idee ist halt wirklich so, ne, wie gestaltet man das? Weil klar, Pomza an sich, das Pomme muss ja nicht grundsätzlich von Pomme sein, sondern kann ja auch einfach abgeleitet von Pomme de terre sein, ne? Also Kartoffeln.
Ja, ja, klar.
Das heißt, es ist ja einfach nur, das ist ein Kartoffelboden. Es ist kein, so an sich sind nicht Pommes aneinander gereiht und dann rund geschnitten.
Da holen wir doch auch direkt alle Leute ab, die eine Glutenunverträglichkeit haben.
Ja.
So, die haben endlich mal eine schöne, knusprige Alternative als Boden.
Und das ist halt eine wichtige Idee. Macht man dünne Kartoffelscheiben, arrangiert die dann halt so leicht überlappend als Kreis gelegt und, weiß ich nicht, frittiert das dann an?
Nee, also um da jetzt auch mal wirtschaftlich zu denken, natürlich, der Boden, der hat nie eine richtige Kartoffel gesehen, sondern es ist halt so schön diese Industriepommes, die aus dieser komischen Stärkepampe da gemacht worden sind.
Das ist eine gute Idee, ja.
Weil das kannst du dann auch schön formen und einfrieren, dann bleibt es halt auch...
Frosten, direkt so.
Genau, dann wird das nicht so dick. Ja, das kann man dann auch schön als Boden nutzen, da hast du dann nicht so 4 Finger dick Boden.
Nee, stimmt. Und ja, und American Pomza dann natürlich wirklich einfach so eine Kartoffel als Ganze belegt, weil Leute, die American-Style-Pizza kennen, wissen ja, dass der Boden immer ein bisschen dicker.
Ja, vor allem, und da ist der Weg ja auch gar nicht so weit, so ganz abgefuckte Ideen zu haben. Also wenn du jetzt zum Beispiel so eine Pizza mit Currywurst oder so, gibt es ja auch. Abartig. Ja. Aber eine Pomza mit Currywurst, super geil.
Ja.
Greift die Ruhrgebietskultur dann auch noch mit auf, so, dann, ja.
Ja, das wären dann ja so Sachen, so Specials, die gäbe es dann in den Filialen.
Ja, klar.
Und als tiefgekühlte Produkte gibt es halt die Standardsachen. Pomza Margarita, Pomza Fungi.
Ja.
Pomza Hollandaise Brokkoli Schnitzel.
Das ist eine. Also, ich habe Angst vor dem Nutri-Score.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall.
Der Nutri-Score wird weiter ergänzt und es geht nach F plötzlich weiter. Und dann haben wir den Nutri-Score J. Hat deine Pomzer. Nee, die hat auf 500 Gramm hat die 7000 Kalorien. Wie ist das möglich?
Die hat auf 500 Gramm Pomzer quasi einfach so 600 Gramm auch Kohlenhydrate.
Wie kann das sein?
Sehr reichhaltig, aber eigentlich auch ein guter Snack.
Ja.
Ne, also dann kann man das ja auch nur in so Slices anbieten.
Ja.
Und das bietet ja schon mal mehr als so eine Pizza.
Also, und ich hatte auch überlegt gehabt natürlich, dass es tiefgefroren auch Pomzilinis gibt. Also die kleine Pomzer.
Ja, dem Namen müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber an sich die Idee solide. Wirklich. Ja. Ist gar nicht so schlecht.
Und ich glaube tatsächlich, das ist mein Weg in die Solo-Selbstständigkeit. Ich hatte ja eigentlich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es im Zuge des Podcasts schon erwähnt hatte, ich hatte ja eigentlich für dieses Jahr einen planmäßigen Lottogewinn einkalkuliert. Dann habe ich jetzt erstmal Abstand genommen, weil die ersten zwei Wochen nicht so liefen, wie ich sie mir vorgestellt habe.
Das ist aber schon geil, so in der ganzen wirtschaftlichen Berechnung des Jahres quasi Ein- und Ausgaben einfach so einen Lottogewinn mit einzuberechnen. Ja, also die ganzen Ausgaben sind eigentlich gar kein Problem für, weiß ich nicht, eine neue Yacht oder so, weil ich gewinne ja im Lotto. Also dann rechnet sich das am Ende des Jahres halt wieder.
Erik, warum sind deine Ausgaben so signifikant höher als deine Einnahmen? Ach so, ja, weil du hattest den Faktor von den 128.000 Euro, die ich im Mai im Lotto gewinne, vergessen mit einzuberechnen. Okay.
Ja, aber wir haben da trotzdem immer noch so ein dickes Minus so am Ende. Ja, du musst auch das ganze Konzept legen, da sind ja auch die ganzen Rubbellose noch dabei und der Banküberfall. Da muss ja auch einen Weitblick haben, ne?
Ja, richtig. Ja, Wahnsinn. Und Solo-Selbstständigkeit hat ja auch was mit Geld zu tun?
In den meisten Fällen, wenn es gut läuft, ja.
Und deshalb habe ich mir einfach mal gedacht, die Woche, ich schmeiß den Defibrillator an, Leroy. Ich mach noch mal eine alte Kategorie auf. Wir wollen schauen.
Das hat mit einem Defibrillator schon nichts mehr zu tun, sondern eher mit einer Schaufel nachts in den Kofferraum legen und auf den Friedhof zu fahren.
Grabschändung. Ne? Ja. Ich habe Grabschändung an einer unserer Kategorien betrieben, und zwar, Leroy, wir wollen einfach mal gucken, wie ist dein Bezug zur Realität in der Kategorie Was kostet?
Oh nein, ich habe nicht eine Sache richtig gehabt.
Du hattest damals nicht eine Sache richtig, das stimmt.
Das womit hat das angefangen? Mit dem scheiß Katamaran.
Mit dem Katamaran. Richtig. Für die Leute, die es nicht wissen oder neu dazugeschaltet haben, in der Kategorie Was kostet, sage ich Leroy gleich drei Produkte, die einen durchschnittlichen Wert haben. Manche Dinge haben einen ganz klaren Wert, da gibt es eine UVP, von der gehen
also
wir
bei
aus.
Dieser Kategorie, beziehungsweise bei diesem, das hat ja so ein bisschen so ein Quiz-Vibe, gefällt mir einfach gar nicht, dass ich absolut nichts zu gewinnen habe, aber echt viel zu verlieren habe.
Das ist richtig, ja. Wir können uns da aber Preise überlegen. Vielleicht habt ihr da auch eine Idee, wie wir uns gegenseitig belohnen können für den Sieg. ich stelle Leroy gleich drei Produkte vor. Nacheinander und Leroy darf bei jedem Produkt einen Tipp abgeben, was dieses Produkt kostet. Das sind keine Produkte, die jetzt so super weit weg sind. Also wir reden nicht über Helicarrier oder sowas. Bei denen du ja weißt mittlerweile, was die kosten.
Wie viele Pepsi-Punkte zumindest.
Pepsi-Punkte dafür brauchst. Nein, wir reden über Sachen, die irgendwie so aus dem normalen Leben bekannt sind und wollen einfach mal gucken, inwieweit Leroy noch Bezug zu Geld hat, weil man merkt ja, der ist ja ganz fernab der Realität. 10% Toleranz haben wir gesagt damals.
Ja, ja.
Also wenn ich dir ein Produkt vorstelle, was 7 Millionen Euro kostet, dann darfst du auch 700.000 Euro nach oben oder nach unten abweichen.
Gut.
Bist du bereit?
Ja.
Die erste Frage, Leroy. Was kostet ein Durchlauferhitzer fürs Badezimmer?
Also einen, den man selber installieren kann oder den man halt wirklich installieren lassen muss?
Ne, so ein Durchlauferhitzer, wie er bei mir im Badezimmer hängt. Ich habe einen Durchschnittspreis.
Also zwei Schläuche rein, Steckdose fertig.
Genau, so ein großer Kasten.
Ja.
Von Weiland sind die ja oftmals.
Dann sage ich 269 Euro.
Und damit haben wir eine Premiere.
War richtig?
Ungefähr 250 Euro. Also man kann auch bis zu 1.000 Euro dafür ausgeben.
Ja, okay. Man hat
aber die gängigsten waren tatsächlich so im Bereich zwischen 220 und 270 Euro, woraus ich dann einfach mal so eine Mitte von 250 geformt habe. Es gab auch einige, die lagen direkt bei 250. Und damit hast du beim Durchlauferhitzer genau hingelangt. Ich habe extra was genommen, was dir vielleicht auch ein bisschen Wo du vielleicht ein bisschen Bezug zu hast. Was kosten 10...
Durchlaufängste.
Was kosten 10 Liter Alpina Weiß Wandfarbe?
10 Liter, das ist halt ein Eimer dann, ne? Ist ja meistens dann immer in 10 Litern, die großen.
10 Liter ist so der gängigste
Eimer. Weiß ist immer halt 10 Liter.
Genau, dann gibt es auch noch halt 15 Liter. Aber...
Ich weiß nicht, Angebot vielleicht 32 Euro.
Da haben wir leider, sind wir in alte Muster zurückgefallen. 52 Euro ist die UVP da.
Boah.
Ist teuer, ne? 10 Liter Wandfarbe,
52 Euro. Ja, immer wenn ich ausgezogen bin, habe ich halt immer die billigste Farbe benutzt.
Also nicht Alpina Weiß.
Nein.
Sondern Hornbach,
Dom-Eigenmarke oder so.
Dom-Eigenmarke Gammelweiß.
Ja, oder ich bin wirklich zu Schulen gefahren, bin da in die Mülleimer geklettert und habe wirklich alles an Deckweiß noch rausgeholt, was ich gefunden habe. Das Zahnpastatum alles rausgedrückt.
Und das letzte Produkt.
Übrigens, ja. An der Stelle möchte ich mal wirklich sagen, die Erziehung von Kindern erkennt man meistens darin an dem Zustand
des Wasserfarbkastens.
Ja, absolut. Also wenn der absolut dreckig und verschmiert ist, die Farben, also es ist eigentlich nur eine Ocker drin, aber es ist mittlerweile alles Ocker, dann ist es keine gute Erziehung.
Also was du ein Kind, was nach dem Kunstunterricht in der Schule, auch ganz komisch, dass das Fach Kunst hieß, weil Kunst ist, kann alles. Kunst ist ja nicht malen zwangsläufig oder kreatives Werken im Sinne von erschaffende Künste, sondern es gibt ja auch bildende Künste, auch Mathematik ist in gewissen Formen Kunst.
Naja. Das, was sie hier betreiben, auch irgendwie. Ja. Sitzt er im Kunstunterricht und muss auch einen Podcast machen.
hast du am Ende des Unterrichts oder der Unterrichtsstunde dann mit neuem Wasser einmal deine Farben wieder sauber gemacht? Oder?
Unterschiedlich. Es gab eine Zeit lang, da habe ich das Ding einfach nur zugemacht. Es gab aber auch Zeiten, wo ich das Ding dann komplett unter laufendes Wasser gehalten habe. Was zur Folge hatte, dass ich dann direkt im Halbjahr schon 9 brauchte. Und das mochte meine Mutter immer richtig gut, wenn ich nach Hause gekommen bin und dann irgendwie am Tag danach irgendwie oder einen Tag später Kunst hätte oder sonst irgendwas oder Mathe oder so. Ich brauche noch einen Zirkel. Mhm. Ich brauche noch einen Wasserfarbkasten. Das war immer so das Beste.
Ich habe manchmal auch so versucht, so richtig unglaubwürdige Dinge unterzujubeln, dass ich die angeblich brauche. So, Mama, ich brauche jetzt auch so ein flexibles Lineal, was man biegen kann. Nee, das willst du einfach nur haben. Und ihr braucht doch auch ein Geodreieck für den Matheunterricht und kein Lineal. Nee, der Herr Knapp, der hat da gesagt, wir brauchen jetzt so eins, was man auch biegen kann. Nee, das hat irgendjemand in deiner Klasse. Dann ist er schnell hintergestiegen.
Na?
Wasserfarbkasten war auch so ein Phänomen. Du hattest wahrscheinlich auch, oder bei dir in der Klasse, in der Stufe.
Irgendwer hat den Doppeldecker.
Ja, aber ihr hattet wahrscheinlich auch immer diesen, oder die Leute in deinem Unterricht, deine KlassenkameradInnen, die hatten wahrscheinlich auch in den meisten Fällen denselben, oder?
Ja, aber meistens halt immer viel vom Pelikan oder so.
Pelikan-Wasserfarbkasten, ja. Bei mir, ich weiß nicht, ob das Design sich dann geändert hat, ich war ja dann 3 Jahre später praktisch zur Schule als, nee, mehr, deutlich ja. Mehr, 6 Jahre später.
Fünf bis sechs Jahre.
Wir hatten so, der hatte einen weißen Deckel und hatte so...
Blau,
weißer Deckel, genau. Ja. Und den hatten dann plötzlich alle, wo ich mir dann denke, so, als ob die ganzen Eltern sich in den Neubausiedlungen getroffen haben und gemeinsam beratschlagt haben, welchen holen wir.
Ja, von daher gab es ja noch keine WhatsApp-Gruppen, ne?
Ja, eben. Weil ich war nämlich der erste Guffel, der da mit so einem scheiß Wasserfarbkasten war und meine Wasserfarben auch richtig Müll waren. Und dann ich so, Mama, ich brauche auch diesen Pelikan-Wasserfarbkasten. Du hast so einen Wasserfarbkasten. Ja, aber alle haben den anderen. Also wir haben keine Vorgaben. So
sozialer Druck, der dann entstand.
Wir haben keine Vorgaben bekommen, aber irgendwie haben sich scheinbar alle abgesprochen, dass sie den haben. So, das muss dann wohl der Beste sein.
Ein Kollege, der in einer anderen Stadt zur Schule gegangen ist, da war das tatsächlich so, dass die Schule die zur Verfügung gestellt hatte.
Okay.
Da haben die dann auch irgendwie so eine Massenbestellung gemacht. Dann hast du irgendwie am Anfang vom Kunstunterricht musstest du da so einen Obolus von, oder bei der Klassenpflegschaft sind da irgendwie 3 Euro eingesammelt worden und dann hast du dann halt Wasserfarbkasten so bekommen.
Ich find's krass.
Ja, auch kein schlechtes Konzept. Oder einfach mal Wasserfarbe sein lassen.
Ich habe dann aber tatsächlich irgendwie, meine Mom hat dann damals irgendwie nicht den richtigen geholt, weil die mir entweder nicht zugehört hat oder ich statt Pelikan Faber-Castell gesagt habe.
Hast du so eine Goff-Variante gehabt, nur einfach so alles Schattierung von schwarz.
Die hat dann so einen Faber-Castell-Wasserfarbkasten mehr geholt. Also irgendwann hatte ich auch diesen Pelikan-Wasserfarbkasten, weil ich habe meinen tatsächlich sehr verhunzt. Und ich hatte dann diesen von Faber-Castell und der war richtig gut.
Mhm.
So, aber es war ein anderer, als alle anderen hatten, und damit sind alle anderen davon ausgegangen, dass meiner trotzdem schlechter ist, obwohl ich einfach einen Faber-Castell hatte. So, der hatte auch gute Farben. So, also wahrscheinlich sogar bessere.
Da waren solide Farben drin.
Ja, und der hatte mehr Farben, 24.
Wow, aber kein Doppeldecker.
War ein Doppeldecker, klar.
War ein Doppeldecker.
Ja gut, wow. Wenn du 24 Farben nebeneinander schaltest, dann hast du einen Wasserfarbkasten, der so groß ist wie das Saarland. Guckt ja auch nicht. Aber pass auf, letzte Frage. Thematisch ja dann auch wieder ein bisschen Kinderjahre. Und zwar, Leroy, was kostet das Panini-Sammelheft von 2006 von der Heim-WM vollständig?
Vollständig?
Das vollständige Sammelheft mit allen
500, bei eBay?
597 Sticker plus 6 Sondersticker.
Bei eBay?
Ja, beispielsweise. Neu kannst du ja jetzt nicht kaufen.
Also 17 Euro.
Damit bist du leider dran vorbei. Knapp. Ah. Knapp. 20 wäre richtig gewesen, also die letzte Auktion ging für 20 über den Tisch.
Ah, okay, ja.
Und dann überleg dir das mal bitte. Und damit wollte ich nämlich das Thema
welche öffnen. Welche Unsummen dafür ausgegeben worden sind,
das zu vervollständigen. Ja, und in welcher Annahme, dass das einen Wert hat? Also, ja. Also bei Gott, wir haben jetzt 17 Jahre später, wenn es irgendwann an Wert zugenommen hätte, dann wäre es ja mittlerweile langsam so. Das hast du ja nicht 200 Jahre liegen und dann ist es plötzlich super viel wert. Sondern das sollte ja, also 17 Jahre nach der Heim-WM, sagen wir 16,5 Jahre, und dieser sagenumwogene Heim-WM, volles Sticker-Album, das müsste doch mittlerweile was wert sein. Das Sticker-Album hat damals 1,50 Euro gekostet und die Sticker-Tüten waren damals, glaube ich, schon bei so einem unhandlichen Preis von mehr als 50 Cent. Also die kosteten dann wahrscheinlich irgendwie so 60 Cent.
Ja.
Ne? Ist auch dumm, ist so ein bisschen das gleiche Konzept wie mit Eiskugeln.
Ja.
Weil, ich weiß das noch, vorher die Sticker-Alben, so Bundesliga-Sticker-Alben 2002, 2003 oder sowas, da hat meine Oma mir dann 2 Euro in die Hand gegeben und ich wusste, klipp und klar, davon kann ich mir jetzt 4 Tüten Sticker holen. Mhm. Als sie mir da dann 2 Euro in die Hand gegeben hat, dann war so, ja cool, dann kann ich mir 3 Tüten holen und habe noch 20 Cent übrig. So richtig scheiße. So. Oder du hast so 1 Euro in der Hand und denkst dir so, geil, ich kann mir 2 Kugeln Eis holen, wenn die 50 Cent kosten, oh, als sie damals 50 Cent kosteten. Dann hattest du irgendwann aber 1 Euro in der Hand und dachtest so, oh geil, jetzt kann ich mir eine Kugel Eis holen und habe noch 30 Cent übrig an dem Streusel, an den ich halt gar nicht habe.
Nach diesem Sommer hast du es dann nur noch gar nichts übrig, weil die Kugeln Eis zum Teil 1 Euro gekostet haben.
Ja, nee, die sind tatsächlich, also mittlerweile sind wir ja, wir haben die 1-Euro-Schwelle ja jetzt auch wieder überschritten. Boah. Das heißt, damit es jetzt wieder ansatzweise vernünftig zu rechnen ist, musst du jetzt erstmal warten, bis es bei 1,50 angekommen ist, damit du mal wieder gerade rechnen kannst. Aber dann wird es halt auch wieder absurd, weil deine Oma gibt dir ja nicht für 2 Kugeln oder für 3 Kugeln Eis irgendwie 4,50 Euro in die Hand.
Na, meine Oma gibt mir überhaupt gar kein Geld mehr für Eis.
Oh, aua.
Ja, aua. Aber es liegt eher daran, weil ich keine Oma mehr habe.
Das dachte ich mir. Das hätte mich auch schwer geschockt, weil die müsste dann ja auch jenseits der 140 sein, bei deinem Alter.
Ja, aber da sind wir bei einem coolen Thema. Die älteste Person der Welt ist gestorben.
Nee, ist sie nicht, weil die älteste Person der Welt lebt ja offensichtlich
jetzt, noch. Jetzt wieder, ja. Also der Staffelstab ist weitergegeben worden, so am Totenbett. Das geht dann halt auch so.
Meinst du, der jetzt älteste Mensch der Welt ist zur Beerdigung des bis dahin ältesten Menschen der Welt gekommen?
Ich glaube, das ist eine so eine Community auch. Ja. Die treffen sich dann auch immer, machen alte Leute-Stuff.
Walter ist tot, du bist es jetzt. Oh, nice.
Ich bin jetzt Vorsitzender.
Jetzt kann ich Schabernack machen.
Nee, die Ordensschwester André ist im Alter von 118 Jahren gestorben.
118 Jahre. Kommt mir aber gar nicht so alt vor.
Ich finde 118 Jahre schon echt alt. Die ist 1904 geboren.
Ja.
Und ist jetzt halt ja, mit 118 in einem Seniorenheim gestorben, ja, in Frankreich. Und ich weiß nicht, ich finde 118 schon echt heftig alt.
Ja, aber wenn du dir jetzt mal überlegst, also ich finde, an der Stelle finde ich so, 100 ist so ein krasser Schwellenwert. Mhm. 100 ist so, wow, du bist wirklich, wirklich alt.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie, ich sag das ganz gerne jetzt einfach mal, um es vielleicht greifbarer zu machen. Und deshalb kann ich damit, glaube ich, auch ganz gut begründen, warum es mir jetzt nicht so mega alt vorkommt. Ist so ein bisschen wie dieser Schwellenwert 2 Meter. Ich finde, jemand, der 2 Meter groß ist, der ist wirklich sehr groß.
Ja.
Aber der größte Mensch der Welt ist ja nicht 2 Meter 14. So, Jan Koller ist, glaube ich, 2,14 Meter oder so. Nee, der größte Mensch der Welt, der ist irgendwie so 2,76 Meter oder sowas. Deshalb
schon echt groß.
Und das ist halt noch so.
Ist einfach einen Meter größer als du.
Ich bin nicht 1,76.
Ja, nein, aber. Da,
ja, ja.
Ne, aber überleg mal, 1 Meter.
Ja, und das finde ich halt so, das ist so far above richtig groß.
Ja.
Also, 2 Meter ist richtig groß, aber der ist noch weit drüber. Der ist noch so ein. was würde ich sagen, so ein Vierjähriger, eine Vierjährigenlänge größer.
Sagen wir ein Dreiviertel nochmal größer, ne?
Ja. Oh, ein Vierjähriger ist größer als 76 Zentimeter, ne? Ja,
ein Dreiviertel ist der größer, nee. Mathe ist nicht für mich.
Aber so, deshalb würde ich sagen, so richtig alt oder shocking alt wäre für mich so ab 140. Dann würde ich sagen so, okay, 100 ist wirklich richtig alt, aber der ist wirklich deutlich älter
also als 100. Wir haben ja jetzt mit unseren fast 30 Jahren und meinen 30 Jahren
hast du 32, du Trottel.
Noch nicht. Hat man ja schon eine heftige Entwicklung in der Welt so mitbekommen, was Technik angeht. Also ich habe ja zum Beispiel die ersten Handys so mitbekommen und dann die ersten Smartphones. Du hast die ersten Smartphones mitbekommen.
Ja. Du hast den Bombenabwurf über Hiroshima und Nagasaki mitbekommen.
Beim Versailler Vertrag war ich dabei. So im Hintergrund. Man hat ja schon irgendwie so viel Entwicklung mitgemacht. Ne? Das ist so, wenn du dann zum Beispiel in so einem Wohnzimmer von 91 reinguckst, wo ich geboren bin, da ist schon ein riesiger Fernseher und so Stereoanlagen und so ein Scheiß. Und wenn du jetzt halt in so einem Wohnzimmer guckst, also wenn ich mich jetzt hier zum Beispiel umgucke.
Das ist jetzt nicht unbedingt das perfekte Beispiel.
Nein, aber ein riesiger Fernseher, eine Spielekonsole, die krass ist, du siehst keine Stereoanlagen mehr oder so, sondern halt so eine kleine Alexa oder irgendwie mal so eine JBL-Box oder so. Also hier nicht, aber ne? Sowas siehst du dann nur. Und eine Person, die 1904 geboren ist und jetzt mal außerhalb vom Wohnzimmer guckt, so nach draußen, die ist einfach so komplett von kein Auto zu Bugatti, Tesla und was weiß ich nicht was, so Autos, die mit dir sprechen, das ist ja schon einfach heftig. Oder die war ja dann, wenn sie 1904, wann war die Mondlandung? 69?
Ja.
Dann war die einfach dann schon 65, zieh dir erstmal rein, die war schon 65, als der erste Mann auf dem Mond gelandet ist. Und jetzt ist die halt auch so alt gewesen, dass einfach so ein wahnsinniger Milliardär seine eigenen Raketen in den Himmel schießt.
Ja. Naja, also und der andere wahnsinnige Milliardär auch. Und der andere wahnsinnige Milliardär auch.
Überleg mal, was das für eine Entwicklung ist. Das ist schon krass. Die ist ja von einem Kaiserreich, was es noch war, zu einem besetzten Land, zu einem zweigeteilten Land, was dann jetzt...
Die Frau ist doch gar keine Deutsche.
Die ist doch... jetzt so quasi, wenn das unser Beispiel so wäre. Das, ist, das ist so heftig. Ja. Ich meine, gut, sie ist Französin gewesen, besetztes Land hat sie wohl mitbekommen.
Ja, aber sonst hatten die auch nicht viel, sonst ist ja nicht viel passiert. Ne? Die laufen nur immer noch mit großen Perücken durch die Gegend und huldigen König Ludwig.
Ja...
Aber nee, also ich fand das auch krass. Ich habe hab eine Klientin, die ist 72 und die macht auch Ahnenforschung. Und die ist ja so entsprechend irgendwie late 40er geboren, irgendwie 48 oder so ist sie, glaube ich, geboren.
Okay.
Kann die nicht 72 sein, ist sie 74 schon. Die ist 48 geboren und wenn die dann erzählen, die ist relativ fit und pfiffig, so ein bisschen hin und wieder vergisst sie mal was, aber wenn die dann so erzählt von ihrer Mutter... Und weil die macht halt Ahnenforschung. Und dann zeigt die mir da so irgendwie, ja, ihre Mutter, die war dann bei ihrer Geburt, war die, weiß nicht.
Also wenn die 40 rum geboren ist, dann ist sie doch 80 fast.
48 ist die Frau geboren.
48.
Von 1948 bis jetzt sind 74 Jahre. Richtig?
Ja.
Nee. Doch, 70 Jahre wäre 2018. Von 48, ja. Und jetzt viel.
Also. Okay, ja.
So. Und auf jeden Fall, die erzählt dann von ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Und ihre Mutter und ihre Großmutter, die sind dann ja teilweise so 1800, also die Großmutter ist dann 1883 oder so geworden, wo ich mir denke so, hä?
Da hatten wir doch noch Mittelalter.
Ja, das ist so übertrieben krass, aber...
Eben, die auch so Waffen, also da war der Krieg halt noch mit so Musketen und so ein Shit.
Ja. Ja, also ich find's auch heftig, so dass die Frau jetzt tot ist. Gott hab sie selig. Wer ist jetzt der Älteste oder die Älteste?
Keine Ahnung. Soweit ging die Recherche nicht.
Ja, findet man wahrscheinlich erst raus, wenn er oder sie tot ist. Naja, nee, also ich find's auch bemerkenswert, hat sie gut gemacht, aber wie gesagt, 140 hätte mich jetzt ein bisschen mehr geschockt.
Hätte mich ein bisschen mehr beeindruckt auch.
Hätte mich mehr angezeckt. Ja, aber... Tatsächlich jetzt nochmal zum Thema, wir hatten ja gerade Panini-Sammelheft und wie krass man das ja auch dann unterschätzt, überschätzt, sagt so, oh, das wird ja einen richtig krassen Wert haben. Ja, hat es ja nicht offensichtlich. Ich habe auch übrigens eins.
Oh.
Ich habe mir damals 30 Sticker nachbestellt.
Ja, das
ist. Da fehlten immer noch 6.
Die war auch geschockt, dass
die,
das so.
Die habe ich aus den Stickeralben meiner Cousins und Cousine rausgerissen und bei mir dann mit Prittstift eingeklebt. Nee, aber es gibt noch eine andere Sache, die so ein bisschen wie Panini-Sammelhefte sind, wofür ich gestern Werbung gesehen habe, weil ich habe nämlich gestern mehr oder weniger lineares TV geguckt. Ich habe Bundesliga geguckt und danach die Highlight-Show. Und dazwischen wird bei Sky ja auch Werbung geschaltet. Und da wurde beworben ein Sammelmagazin. Die sagen dir ja wahrscheinlich was. Diese klassischen Sammelmagazine von De Agostini.
Wo du Sachen zum Zusammenbauen hast.
Zum Beispiel Sachen zum Zusammenbauen, wo die erste Ausgabe meistens mit deutlich weniger kostet.
Genau, und dann die zweiten, da zahlst du dann schon 12 Euro oder so und kriegst dann irgendwie so ein, die Gangschaltung.
Ja, und ich habe tatsächlich damals, habe ich mal sowas gemacht, deshalb gleich auch die Frage an dich, ob du mal so ein Magazin gesammelt hast. Aber ich habe das als Kind, habe ich das Dragon Ball Z Schach gesammelt.
Boah.
Und das war auch in so einem Sammelmagazin. Es gab das Schachbrett und den ersten König gab es in der ersten Ausgabe für, lass mich nicht lügen, 1 Euro.
Mhm.
Vielleicht 1,50. Und da dachte ich mir so, geil, ein Schachbrett und so eine Dragon Ball Figur für 1,50, cool. Die weiteren Ausgaben kosteten dann aber irgendwann, ich weiß nicht, 5 oder 10 Euro.
Ja.
Und ich habe natürlich meine Eltern genötigt, so, die will ich auch haben. Und da war immer eine Figur drin.
Ja.
Da kannst du dir jetzt vorstellen, so ein Schachbrett hat 10 mal 2 mal 4, richtig? Also 40 Figuren?
Also es wäre peinlicher, wenn ich jetzt irgendwas sagen würde, aber ich habe keine.
2 Türme, 2 Läufer, 2 Springer, Dame und König. Sind es nur 8?
8 und dann nochmal 8 Bauern.
Ja, aber sind Türme, Läufer, Springer, Türme, ist das alles?
Springer
und Läufer.
Läufer. Ja, ne, sonst hat man da noch nichts.
Läufer diagonal, Türme gerade
und Springer
L. Ja.
Ja, das heißt 16 Figuren pro Seite,
32 Figuren.
32 Figuren.
Ja. Das heißt, du kannst dir durchrechnen, selbst wenn es nur 5 Euro gekostet hat und wir jetzt die erste Ausgabe rausnehmen und dann entsprechend sagen, es sind nur 31 Ausgaben, wärst du ja trotzdem bei 155 Euro. Kostet jetzt auf eBay 16.
Boah, das ist so traurig.
Vollständig. Ne?
Boah, wahrscheinlich eine richtig scheiß Qualität auch noch.
Ja, ja, richtig angegrabbelt. Ich weiß nicht, wo meins ist, aber also wirklich, ich beim besten Willen, ich verstehe dieses Konzept, ne? Ja, erste Ausgabe richtig günstig und da hast du was richtig Geiles dann drin.
Mhm.
Also mich würde es gar nicht wundern, es gibt ja auch diese Sammelmagazine, wo du dann irgendwie so eine Classic Car Collection.
Ja.
So die erste Ausgabe mit dem VW Käfer kostet 1,99 Euro. Und danach gibt es dann noch 50 andere Ausgaben oder 49 andere Ausgaben, wo dann auch Classic Cars sind. Die kosten dann aber jeweils 10 Euro. Ich glaube, es gibt richtig viele Leute in Deutschland, die diese Ausgabe 1 von sämtlichen Sammlungen haben und danach dann aufgehört haben, weil die gesagt haben, das ist einfach zu teuer. Das heißt, die haben irgendwie so einen Segelmast von der Gorch Fock, haben die zu Hause rumliegen. Dann haben die
ein Rettungsboot von der Titanic.
Rettungsboot von der Titanic, dann halt den kleinen VW Käfer. Dann haben sie noch irgendwie den König Son Goku vom Dragon Ball Schach. Also wirklich nur Scheiße.
Voll traurig eigentlich. Aber ja, meine Mutter hat mir sowas immer direkt verboten. Die hat halt schon direkt gesagt, nee, das ist Betrug. Heutzutage würde man sagen, das ist Scam.
Ja. Wird deine Mutter heutzutage auch Scam sagen? Ist sie so mit der Zeit gegangen?
Nee, ich glaube nicht.
Nee.
Beschiss, würde sie sagen.
Das ist Verarschung.
Nee, die würde sagen, das ist Beschiss. Glaube ich. Oder? Mama?
Mama, was sagst du da? Was deine Mutter dir auch verboten hat, im besten Fall, oder verbieten sollte, jetzt rückwirkend und auch für die Gegenwart, ist das Dschungelcamp oder DSDS gucken. Läuft ja gerade beides.
Habe ich nichts mit zu tun, gar nichts.
Gar nichts. Hast du auch nie gemacht?
Nee, ich hasse sowas wirklich. Ich kann mir sowas einfach nicht geben. Und so Arbeitskolleginnen und alles so, wirklich, das ging direkt los. Ja, und dann können wir heute Abend noch schön Dschungelcamp gucken. Und ich irgendwie so, yo, alles klar, ich brich den Kontakt ab. Das ist so gar nicht meins.
Würdest du noch 4 DSDS-Sieger zusammenbekommen?
Alexander Klaas.
Mhm.
Dann so eine Perle, die gewonnen hat. Und so ein Typ mit Lederjacke.
Das sind drei.
Ja. Nee, keine Ahnung. Wirklich beim besten Willen.
Also ich glaube, ich würde die ersten vier, fünf würde ich noch zusammenbekommen.
Ja, dann hau mal rein.
Die ersten
Alexander Klavs.
Alexander Klavs, dann Ellie Erl, das ist diese Frau mit kurzen Haaren.
Genau, Ellie. Die meinte ich ja mit der Brille auch.
Ne? Ja, genau. Ja. Dann Tobias Regner in der dritten Staffel.
Der Lederjackenmann.
Der hat so ein bisschen rockige Musik gemacht.
Ja, guck mal, da hatte ich
doch... Der ist jetzt im Übrigen, witzigerweise, ist der Synchronsprecher jetzt. Habe ich letztens gesehen, weil ich so ein bisschen in diesen...
der Vergangenheit hat so eine sehr markante Stimme, ne?
Ja. Der hat dieses Lied I Still Burn damals als Titelsong gehabt.
Okay.
Dann in der vierten Staffel, meine ich, müsste Mark Medlock gewonnen haben.
Ja, sagt mir auch noch was.
Ja, genau, der hatte ja irgendwie so eine sehr freundschaftliche Beziehung mit Dieter Bohlen.
Okay. So Vater-Sohn-mäßig oder?
Ja, irgendwie komisch auf jeden Fall. Und dann meine ich, Staffel 5 müsste schon Thomas Godoy gewonnen haben.
Ja, das weiß ich auch schon gar nicht mehr.
Der kam aus Recklinghausen.
Oh,
der
hat
dieses Lied... Wie hieß denn nochmal sein Lied?
Lokalheld.
Ja, tatsächlich. Der hat dann aber auch irgendwann angefangen, der hat sich komplett von diesen Sachen abgekapselt. Das erste Album wurde dann noch promoted von
Dieter.
Von DSDS und Dieter Bohlen im Endeffekt mitproduziert. Und dann hat er danach aber auch nie wieder unter dem Label was rausgebracht, sondern ist mit so einer Band dann halt einfach, macht so kleine
Touren. Und ist auch von einem Kreuzfahrtschiff gesprungen und war nie wieder gesehen.
Daniel Kühlböck ja Dritter gewesen in der ersten Staffel, ne?
War der aus der ersten Staffel?
Ja. Alexander Klavs, Daniel Kühlböck ist 3 geworden und Platz 2 war damals diese Juliette Schoppmann, die jetzt, glaube ich, Musical singt.
Ja, und Alexander Klavs spielt Jesus.
Spielte Jesus bei dieser
Dings. Spielte, ja. Bei der Passion Christi.
Bei der Passion Christi Verfilmung da, dieser Sache, die er in
Essen mit Helge Schneider. War das nicht so ein Comedy-Ding?
Ja, keine Ahnung, war komisch.
Mit Bastian Pastewka als Kaiser Pompeius oder wie der hieß?
Augustus? Pontius Pilatus.
Ja, oder so.
Ja, weiß ich nicht. Noch eine Dienstleistung für alle chinesischstämmigen Hörer und HörerInnen. Frohes, gesegnetes und gesundes chinesisches Neujahr.
Jo, da habe ich ein Video gesehen. Junge, es ist ja jetzt Jahr des Hasen und letztes Jahr war Jahr des Tigers.
Richtig.
Und da gab es so eine Übergabezeremonie zwischen einem. Da wurde so ein Babytiger genommen und so ein Hase halt. Die wurden dann halt auf so einem Tisch, die wollten die so auf so einem Tisch stellen, auf so einem Podest zur Übergabe des Jahres. Und dann zerfleischt der Tiger einfach das Karnickel.
Echt?
Das ist so heftig gewesen.
Also ist jetzt immer noch weiterhin Jahr des Tigers.
Bis nächstes Jahr der Drache gewinnt. Lassen Sie so einen Komodo-Varan gegen den Tiger kämpfen.
Komplett wild.
Ich hoffe, der Tiger legt ein bisschen Gewicht zu bis dahin, weil so ein Komodo-Varan ist schon echt ein unangenehmer Gegner.
Er hat aber auch viel so Lappen unterm Kinn, oder nicht? Der hat doch
eigentlich. Ja, vor allem so, der hat so richtig viele Bakterien im Maul, das heißt, der Biss ist quasi auch giftig.
Okay, schon unangenehm. Klingt soweit erstmal nach dir. Viele Bakterien im Maul.
Dann setzt du mal so richtig infizierte Wunden am Körper, wenn ich dich mal wieder gebissen habe.
Richtig. Du hattest gerade irgendwie auf dem Balkon hattest du noch gesagt, dass du irgendein Commitment zu machen hast. Hast du das schon gemacht? Willst du das machen?
Ja.
Willst du gestehen?
Jo,
ich habe. Du hast gesündigt.
Ja, ich habe. Am Mittwoch habe ich meine letzte Klausurphase gehabt. Klausur gehabt und dann ging es halt direkt mit Arbeiten los. Also es ist ein duales Studium, was ich mache. Und an dem Tag war ich einfach nur im Arsch. Also ich bin wirklich nach Hause gekommen, Couch und dann war es das. Und ich habe angefangen, ich habe halt eine Serie gesucht, die ich gucken kann. Und durch einen Podcast, den ich höre, da redet halt einer, den ich so nicht eingeschätzt hätte, dass er sowas gucken würde. Aber der redet, hat sehr positiv von dieser Serie immer geguckt. Und dann habe ich bei Netflix reingeguckt, die Serie gab es da. Willst du guessen?
Mhm.
3 Guess, okay, gib Gas.
Sex in the City.
Nein.
Pretty Little Liars.
Nein.
Ja, wenn du sagst, komm, du schämst dich. Ich dachte, es geht jetzt in so eine Richtung.
Geht so ein bisschen in die Richtung Sex and the City, würde ich fast sagen.
Okay, dann hast du den Gilmore Girls reingezogen.
Nein. Aber ganz schlimm, ich kenne trotzdem den groben Handlungsstrang von Gilmore Girls, weil meine Mutter das auch immer geguckt hat.
Ja. Schöne Grüße.
es ist die Serie Friends.
Ist doch gut.
Von 94 oder so. Ist doch und gut. Die habe ich jetzt angeguckt. Ey, ohne Scheiß, ich finde das gar nicht so schlecht. Also klar, es geht viel so über Beziehungen und so einen Scheiß. Aber ich finde es ganz cool, wie zum Beispiel die Thematiken Homosexualität und sowas halt alles cool umgesetzt worden sind, wie man dann so diese Awareness darauf gelegt hat. Zum Beispiel eine Szene, da geht es dann darum, dass die Phoebe irgendwann mal einen Homosexuellen aus Kanada geheiratet hat, damit der eine Green Card kriegt. Und die treffen sich dann und er konfesst dann so, ja, dass er halt gar nicht homosexuell ist, sondern hetero ist. Und dann ist das halt quasi wirklich wie so ein Gespräch, als hätte er jetzt gesagt, er wäre homosexuell. Und dann so, boah, ja, das hätte ich ja nie gedacht von dir. Und was sagen denn deine Eltern dazu? Und dann sagt er dann halt so, ja, ich glaube, meine Eltern gehen da ganz cool mit um, weil mein Bruder ist halt auch heterosexuell. Mhm. Also richtig geil umgesetzt, ja. Finde ich, ganz cool. Und die Charaktere sind halt auch ganz cool. Ich meine, gut, die Schauspieler kennt man jetzt heutzutage sowieso. Also David Schwimmer.
Ich meine Joey nicht.
Matt LeBlanc. Nee, der ist halt ein bisschen doof auch. Matt LeBlanc als Joey Tribbiani und Matthew Perry. Mhm. Als Chandler, halt so der sympathischste eigentlich. Ja, aber der hat jetzt übrigens Matthew Perry, der ist ja nicht so ganz erfolgreich gewesen wie die anderen. Und der hat so ein Buch veröffentlicht. Da geht es halt wirklich darum, wie er so diese Serie dann auch miterlebt hat. Und er meinte von Anfang an, der ist halt extrem abhängig gewesen von Alkohol, Pillen und was weiß ich nicht was. Der Großteil seiner Gage ging eigentlich immer für Entzugskliniken und sowas aus. Und er meinte dann immer so, wenn man sich die Serie anguckt, wenn ich dünn bin, habe ich gesoffen. Wenn ich fett bin, waren es die Pillen. Also richtig, richtig heftig. Aber jetzt so in Retrospektive macht das schon echt Bock zu gucken. Das ist schon witzig.
Diese Art von Serien, ich würde da tatsächlich nochmal in einen Topf werfen, wenn auch ein bisschen anders. Weil einfach viele Staffeln, altes amerikanisches Fernsehen, Staffel auch irgendwie 25 Episoden oder sowas dann, ne?
Ja, Seinfeld?
Nee.
Steht bei mir als nächstes auf der Liste.
Okay, es geht jetzt dann tatsächlich auch so ein bisschen in so eine Teenie-Richtung und wirst ein bisschen abkotzen, aber auch aus California tatsächlich oder auch One Tree Hill. One Tree Hill, wirklich, wirklich eine gute Serie und macht Bock. Also man kann so eine leichte Kost weggucken, so ein bisschen Feel-Good-TV, aber ohne, dass es dieses Assi, also weil Feel-Good impliziert ja heutzutage irgendwie nur noch, guckst dir an, fühl dich besser, weil denen geht's schlechter.
Ja.
Und das ist noch so ein bisschen so, hey, da passiert jetzt irgendwie was, die Leute umgibt Probleme. Aber es ist alles trotzdem so eine leichte Kost. Es sind schöne Szenerien, tolle Gespräche teilweise.
Ja, das denke ich mir
bei. Ein gewisser Humor.
Ja, das denke ich mir bei Friends halt auch immer so. Also irgendwie, es verdienen ja nur zwei Leute vernünftig Geld.
Ja.
Also der Chandler, der hat ja, ist irgendwie jetzt auch so Chef geworden in seiner Firma. Der Ross ist halt studierter Doktor auch. Also der ist ja Paläontologe. Dino-Doktor.
Ja.
Und so die anderen, die haben halt irgendwie so keinen Job, so haben keine Kohle. Der Joey ist halt so ein richtig beschissener Schauspieler. Ja. So. Und trotzdem haben die einfach richtig große Buden, gehen ständig Kaffee saufen im Central Perk halt. Und da denke ich mir halt immer so, ja, also irgendwie cool so, dass sie halt trotzdem so mit unterschiedlichen Leben so zusammenhängen können und alles. Aber irgendwie auch ganz komisch, wo haben die denn die Kohle her auch? Die haben noch was zu essen.
Ich war noch nie einen Kaffee trinken in meinem Leben.
Ja, man hat auch immer so Zeitsprünge, so von Folge zu Folge. Dann ist das nicht irgendwie so, das ist der nächste Tag oder so, sondern irgendwie so der nächste Monat, wo ich mir denke, okay, dann haben sie sich schöne Folge ausgesucht, wo sie am Anfang des Monats noch Kohle hatten. Und den Rest, wo sie nur Salzstangen kauen, den zeigen sie gar nicht.
Ja, ist cool. Es ist schön, dass du da jetzt bei bist. Und das ist gar nicht so, wie man sich schämen muss, Leo.
Ach, geht. Ich bin jetzt schon Mitte zweite Staffel.
Also. Was? Okay. Dafür muss man sich schämen, wenn du sagst, du hast am Mittwoch angefangen.
Ja. Ja, ich bin echt so
am Sonntag.
Ich bin so ein Hardcore-Binger, ne?
Okay.
Wirklich ganz, ganz übel. Ich habe auch die Serie Andor an einem Tag durchgeguckt.
Und du hast gewartet, bis alle Episoden draußen waren. Dann
ja, genau. Ich hasse das immer, wenn man da warten muss. Das ist immer richtig nervig.
Okay, und das ist tatsächlich ein gutes Thema, weil eine Woche warten mussten auch die Zuhörer und Zuhörerinnen auf die gutefrage.net-Frage, die ich letzte Woche mit einer Triggerwarnung einleiten wollte und dann gesagt habe, wir machen vielleicht ein zu großes Thema auf. Und ich denke mal, wir räumen uns jetzt einfach noch vielleicht 10 Minütchen ein und da können wir die Frage vielleicht noch beantworten. Das ist irgendwie heftig. Ich fand aber auch, das ist jetzt irgendwie mal gut abzubilden. Wie gesagt, Triggerwarnung, es geht um sehr sensible Themen. Es geht um häusliche Gewalt. Es ist wirklich, es ist vielleicht schwere Kost, aber es ist irgendwie spannend, dabei schon wieder zu sehen, dass Leute sich auch in dem Alter an gute Fragepunkt.net wenden. Also so,
Silver Lining, ne, am Horizont, gute Frage.net.
Da wird nicht nur irgendwie die dumme Frage gestellt, so meine Reibeplätzchen sind angebrannt, kann ich die noch irgendwie trotzdem essen? Sondern, nee, es geht auch in dieser...
meine Frau kaputt gehauen, kann ich die noch beatmen?
Es geht um die Frage von Matt Fay. Der hat die Stand letzte Woche Samstag vor 3 Tagen gestellt, also mittlerweile vor 11. Mhm. Was soll ich machen als 14-Jähriger? Meine Eltern erlauben mir bis 18 Jahren kein Handy. Ich bekomme nicht mal das Geld, wenn ich arbeite. Ich teile Zeitungen aus.
Also er kriegt das Geld nicht.
Er kriegt das Geld. Wegen irgendwelchen Kleinigkeiten werde ich angeschrien. Und zwar jeden Tag. Wenn die Schule zu Ende ist, gehe ich immer lustlos nach Hause, da ich weiß, dass ich dort wieder schreie und manchmal Schläge aushalten soll. Oft war es so, meine Mutter sagt mir, ich soll Geschirr waschen. Ich habe es auch sofort gemacht, aber dann 10 Minuten später kommt neues Geschirr. Dann sieht das die Mutter oder Vater, schreibt mich an, weil ich meine Aufgaben unordentlich oder schlecht mache. Ich habe Vertrauen an meine Eltern verloren. Seit 2,5 Jahren bitte ich die, in meinem Zimmer neuen Boden zu legen, aber die versprechen das nur. Ich mag Schlagzeug spielen. Als ich mir Schlagzeug gekauft habe, haben die gesagt, dass ich nur Zeit mit Schlagzeug verbringe und noch schlimmer werde. Bitte was? Obwohl immer, wenn die mich was bitten, mache ich es direkt. Ich habe noch einen Bruder. Als wir klein waren und Autos gespielt haben, kam es oft wie bei allen Kindern zu Ärger und dass man Autos aus Versehen kaputt gemacht hat. Den Eltern hat das gefühlt nicht interessiert, dass wir klein waren. Die nahmen Gürtel und sagten, wir sollten unsere Hose ausziehen. Dann haben die uns so 8 bis 10 Mal geschlagen. Auch jetzt einmal in der Woche immer blaue Flecken. Was jetzt ist das für mich kein Problem, aber ein anderes Problem. Ich mache Fitness, damit ich gesund bin und mich wohlfühle. Ich habe mir ein paar Geräte von Elterngeld gekauft. Die haben erlaubt. Das ist ein weirder Schreibstil. Aber wenn die sehen, dass ich wieder trainiere, sagen die, es bringt mir nichts. Es ist Zeitverschwendung und ich sei immer ein Fauler, der nur trainiert und nicht zu Hause hilft. Ich darf nicht mal normale Klamotten kaufen, sondern immer nur unter 25 Euro. Das meiste, was mir wehtut, ist, dass ich keine Elternliebe spüre. In schwierigen Zeiten haben mir sehr oft Muslime geholfen. Ich bin auch denen dankbar. Aber meine Eltern sind Islamhasser. Die verbieten mir, mit denen zu reden und befreundet zu sein. Am meisten bekomme ich Ärger wegen das. Die kommen zu mir, wenn ich schon im Bett liege und schlafen will und reden mit mir sehr, 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 sehr lange, dass die Muslimen schlecht sind und so. Wenn ich mich verteidige, muss ich auf den Knien auf Reis stehen für eine Stunde. Okay. Ich bin 14, ich will mit Freunden treffen, mit denen Zeit verbringen. Mindestens will ich Instagram, aber ich fühle mich wie im Knast. Was soll ich machen? Ich will einfach in ein Heim gehen und dort alleine leben, weil bei Eltern werde ich gefühlt schon mit 20 Jahren taub, mit weißen Haaren und sehr viel und starken Kopfschmerzen sein.
Boah, heftig. Also jetzt mal angenommen, das stimmt halt auch alles, ne? Also es gibt ja wirklich keine Entschuldigung dafür, dass man als Kind Strafen in der Art bekommt. Ja, was soll man sagen? Also da gibt es ja keine zweite Meinung zu.
In Obhutnahme?
Ja, ich glaube, so schnell geht das leider nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei häuslicher Gewalt ist gegenüber Kindern, welcher Frequenz das auftreten muss und was weiß ich, bis da überhaupt mal was gemacht werden kann. Weil ist ja auch nicht so leicht, einfach Eltern das Kind wegzunehmen. Leider manchmal. Boah, das ist aber schon echt heftig, ey.
Ja, tatsächlich. Also, wenn du dich ans Jugendamt wendest und schilderst glaubhaft diesen körperlichen, aber auch irgendwie seelischen Misshandlung, also auf Reißknien, Alter, ist das Misshandlung oder nicht?
Das ist Folter.
Das ist krass.
Ja. Gürtel geschlagen werden, also das ist ja komplett krank.
Und auch diese sehr irgendwie gar nicht stringente, dieses komische Handeln, dieses, ja, von unserem Geld, von dem Elterngeld, so wie er es jetzt genannt hat, werden jetzt Fitnessgeräte gekauft, aber wenn ich dann trainiere, dann sagen die, ich bin ein fauler Hund, das bringt eh nichts und ich mache nichts im Haushalt. Und ich denke so, wofür haben die Eltern denn genehmigt und die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt, dass diese Anschaffung passiert?
Ja, also die sind, glaube ich, auch, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sehr widersprüchlich da arbeiten, dass sie halt gerade nur das sagen oder das verlangen, was denen so in den Kram passt.
Ja.
Also das Wichtigste ist dann, also es ist schon mal gut, dass er sich da äußert und das sich öffnet.
Sich traut.
Ich meine, klar, ist dann auch eher anonym, aber der nächste Schritt ist ja wirklich ruf beim Jugendamt an, versuch Vertrauenspersonen zu finden, ob das Lehrer oder Lehrerinnen sind. Normalerweise sind die, also wäre ich Lehrer, also wenn mir ein Kind sowas sagt, dann würde ich dem ja auch versuchen zu helfen. Ne? Also Vertrauenspersonen finden, auch wenn es zum Beispiel Freunde sind oder so. Ne? Also irgendwie da Kontakt suchen, sprechen, und Hilfe suchen, also das ist auch nicht Angst haben, dass deine, also klar, dann so wie ich die einschätze, werden die dich dann dafür bestrafen, so, aber also da muss man ja irgendwo hin mit.
Ja.
Oh, das tut mir so leid, ne? Ich finde das so schlimm.
Das ist tatsächlich, das ist ganz schwierig und damit war diese Folge jetzt nicht zwangsläufig mit einem Downer beenden. Wie gesagt, ich habe die Frage letzte Woche ja auch bewusst gewählt, um einfach mal zu zeigen, was gute Fragepunkt nett nicht auch für manche Leute einfach für eine Anlaufstelle sein kann, einfach mal alles mal rauszulassen. Also sind jetzt nicht nur zwangsläufig, ich meine, der Junge war jetzt vermeintlich 14, sich über den Schreibstil lustig zu machen, wäre, glaube ich, unangebracht. Aber das sind jetzt auch nicht nur Hohlköpfe, die, wie gesagt, sagen, ich habe mich gerade erst hingesetzt, plötzlich sind 19 Stunden um, das kann gar nicht sein, wie machen die das?
Ja, nur grammatikalisch war das jetzt auch nicht einwandfrei.
Ne? Nee, klar, aber wie gesagt, der Junge ist 14, mit 14 sind wir, haben wir wahrscheinlich eine bessere Grammatik gehabt. Nichtsdestotrotz, ich würde tatsächlich meine Abmoderation mit einer Frage verbinden, mit der ich euch einfach mal so zurücklassen würde und auch Leroy. Und zwar ist mir mal aufgefallen, es gibt Worte, die gibt es im Deutschen gar nicht. Und das erste Beispiel würde ich einfach mal diese Woche gerne in den Raum stellen. Ihr könnt gerne Vorschläge einbringen, wie man es auf Deutsch sagen könnte, aber ich weiß kein adäquates deutsches Wort für das Wort Outfit.
Mhm.
Das bin, war und bleibe immer ich. Tschüss.
Abfuckfaktor ist hoch. Ja, danke fürs Zuhören. Danke an Erik auch. Lass gerne ein bisschen Kohle da, geht über unseren Spendenlink bei Instagram. Wir brauchen immer noch besseres Equipment, weil sonst klingt das immerhin weiterhin so. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ich freue mich auf dein Outfit. Ciao.
Ciao.